dass Koalitionen nicht das rettende Ufer erreichen, also das reguläre Ende der Legislaturperiode, ist nicht nur in Deutschland so. Der Regierung in den Niederlanden ging schon nach 11 Monaten die Luft aus. Also Neuwahlen. Der Wahlsieger vom letzten Mal und Sprengmeister der bisherigen Koalition, der Rechtsaußen Geert Wilders, könnte dieses Mal in der Opposition landen. Parlamentswahlen. Wohin steuert die Niederlande jetzt in der Phoenix-Runde?
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio: Isabel Hoffmann ist Politikwissenschaftlerin und Projektleiterin von Opinions, dem Europäischen Meinungsforschungsinstitut der Bertelsmann Stiftung. Zugeschaltet aus Rotterdam mein Kollege Rob Savelberg, niederländischer Journalist. Peter Altmaier ist bei uns, langjähriges Mitglied des Bundestages für die CDU. Sie waren, wenn ich die Reihenfolge richtig sehe, Umweltminister, Kanzleramtsminister, Wirtschaftsminister und sind auch ein besonderer Kenner der deutsch-niederländischen Beziehungen. Und schließlich Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und Sie sind auch Direktor einer Forschungsabteilung mit dem Titel Migration, Integration, Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum in Berlin. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bevor wir hier loslegen, schauen wir uns mal die neuesten Zahlen des Wahlabends an. Aus den Niederlanden, wenn das bitte die Regie mal kurz einblenden würde. Das ist die Prognose von 21 Uhr, also Schließung der Wahllokale. Neuere Zahlen gibt es noch nicht, aber die ist ja oft sehr präzise. Und da sehen wir eine faustdicke Überraschung, dass die linksliberale Partei D66 mit 27 Sitzen, momentan sieht es so aus, die stärkste Partei wird, gefolgt von der rechtsliberalen VVD, das steht für Volkspartie vor Freiheit und Demokratie, 23 Sitze, die PVDA, Partie von der Arbeit, also die Sozialdemokraten mit 20 und die Schwesterpartei der CDU, die CDA, Christian Demokratisch Appell, genau, mit 19 Sitzen. Sie sehen ganz rechts noch die Partei, die mit der Regierungsbildung nichts zu tun haben wird, obwohl sie die zweitmeisten Sitze hat. Das ist eben die Partei von Geert Wilders, PVV, Partie für die Freiheit, mit 25 Sitzen. Wie gesagt, das ist eine Prognose, die aber möglicherweise dem Endergebnis schon relativ nahe kommt. Herr Savelberg, wenn wir uns diese Zahlen jetzt ansehen, Sie beobachten die Entwicklung in Ihrem Heimatland ja schon seit langer Zeit. Was bedeutet diese erste Prognose jetzt an diesem Wahlabend auch für die weitere politische Entwicklung in den Niederlanden?
Ja, das ist ganz einfach. Also die Niederlande die waren häufig natürlich Vorreiter bei politischen Entwicklungen. Ich bin gerade in Rotterdam, wo der Rechtspopulismus seinen Anfang genommen hat, nach dem Mord an Pim Fortuyn, der Politiker, der 2002 ermordet wurde. Damals war Geert Wilders noch bei den liberalen Konservativen und später hat er dann seine eigene Bewegung, seine Einmannbewegung, Partei gegründet mit einem Mitglied, das ist er selbst. Er hat natürlich in den letzten 20 Jahren und ein bisschen mehr die Politik auch dominiert in den Niederlanden. Aber was man jetzt sieht, ist ein Backlash und es sieht aus, als würde es ein deutsches Szenario geben, eine Art GroKo, also eine größere Koalition der Mitteparteien mit einem starken Block in der Mitte der Liberalen, der Konservativen, der Demokraten, möglich auch etwas sozial geprägt mit den Wahlverlierern der Arbeiterpartei. Und da gibt es die Ausschließeritis, also dass man den zweitgrößte Partei ausschließt. Und das hat eben die CDU-CSU auch gemacht. Und die haben gesagt, man hätte noch einen Schuss, der letzte Schuss. Also diese Regierung, die nächste Regierung, die muss sitzen, die muss liefern. Ansonsten gute Nacht. Also das hat man aus Deutschland gehört. Und es wäre möglich, dass man auch in Holland eben einen ähnlichen Kurs wählt.
Gut, jetzt ist Herr Altmaier, das habe ich gerade schon gehört, nach deutschem Vorbild, GroKo. Die GroKo hier leidet ja unter gewissen Schwindsucht. Die Mitte hat sich möglicherweise stabilisiert durch dieses Wahlergebnis in den Niederlanden. Das wünschen sich die Deutschen ja auch für ihre politische Mitte. Wohin steuern denn die Niederlande nach diesem Ergebnis, das sich jetzt da abzeichnet?
Also es gibt erst einmal ein Signal, das weit über die Niederlande hinausgeht, nämlich, dass zum ersten Mal deutlich geworden ist, die Bäume von rechts außen, von rechtspopulistischen Parteien, wachsen nicht in den Himmel. Das ist ein wichtiges Signal, das wird Auswirkungen haben auf die Debatten auch bei uns. Die Niederländer haben Parteien gewählt, die sachlich, die konstruktiv, ohne Verunglimpfungen, ohne Herabsetzung des politischen Gegners arbeiten. Es gibt ganz unterschiedliche Parteien. Es wird auch sehr schwer werden, eine Regierung zu bilden. Aber da muss man wissen, unsere Nachbarn nehmen sich dafür meistens einige Monate Zeit, länger als wir in Deutschland oder in Frankreich. Und ich glaube, dass es die große Chance gibt, dass eine proeuropäische, vernünftige Regierung der Mitte zum ersten Mal seit Jahren wieder zustande kommt.
Was wird dieser Wahlabend denn für Europa bedeuten, wenn es tatsächlich gelingt, zum ersten Mal doch eine ziemlich starke rechtspopulistische bis rechtsextreme Partei, nämlich die von Geert Wilders, zurückzudrängen und dass sich dann möglicherweise links- und rechtsliberale Sozialdemokraten und auch die CDA, also Christdemokraten, da zu einer sogenannten Koalition der Mitte oder Bündnis der Mitte zusammenfinden können?
Also es ist ja nicht das erste Mal, dass Rechtspopulisten in Europa auch wieder abgewählt werden. Wir sehen das ja jetzt seit vielen Jahren, dass es verschiedene Arten gibt, wie Rechtspopulisten an die Macht kommen können und sie dann aber auch nutzen in Europa. Vermutlich ist es zu früh zu sagen, dass das das Ende des Geert Wilders als politische Kraft in den Niederlanden ist. Er war ja eigentlich immer auf seiner stärksten Position als Spieler von außen, als Kritiker von außen, als Provokateur von außen. Und auf diese Position geht er ja jetzt wieder zurück. Und er wird sicherlich auch weiterhin die niederländische Politik vor sich hertreiben. Und da hat er auch viel Macht entwickelt.
Herr Koopmans, jetzt hat Geert Wilders ja die abgelaufene Koalition bewusst an die Wand gefahren. Sie war eben nicht radikal genug, was die Migrations- und Asylpolitik angeht. Er hat sie zum Scheitern gebracht, zu seinem Nachteil mutmaßlich, wenn das denn die Prognose stimmt. Trotzdem ist er populär nach wie vor in den Niederlanden, zweitstärkste Partei. Warum halten die Wähler ihm denn trotz dieser destruktiven Politik die Treue?
Na, ich glaube, es gibt zwei wichtige Signale dieser Wahl. Das erste ist, was Herr Altmaier angesprochen hat, es ist ein Wahlsieg der Mitte. Also die beiden Parteien, die Linksliberalen und die Christdemokraten, die bei den letzten Wahlen am stärksten verloren hatten, fast in die Bedeutungslosigkeit verschwunden waren und dann auch zu dieser Rechtskoalition geführt hat. Die haben beide am stärksten gewonnen, haben beide ihren Stimmenanteil fast verdreifacht. Von ganz wenig, aber immerhin. Und D66, die Linksliberalen, sind Wahlsieger geworden. Wilders hat verloren, hat stark verloren. Das ist schon mal einmal passiert in 2012. Und was ist die Parallele zwischen jetzt und 2012? Die Regierungsteilnahme. Von 2010 bis 2012 hat Wilders eine Regierung toleriert. Jetzt war er sogar Mitglied der Regierung. Also erste Lektion ist tatsächlich ein Zug zur Mitte. Also allzu viel Polarisierung wollen die Wähler nicht mehr. Und das gilt wahrscheinlich über die Niederlande hinaus. Aber auch eine wichtige Lektion ist, man kriegt rechtspopulistische Parteien nicht in der Opposition klein. Also die Tatsache, dass Wilders zweimal die Gelegenheit gehabt hat, das wahrzumachen, was er immer vor sich hinschreit, hat dazu geführt, dass er seine Wähler enttäuscht hat. Weil, wie das oft der Fall ist bei rechtspopulistischen Parteien, sie sind sehr gut im Kritisieren, aber haben kein konstruktives Programm. Und wenn man sie niemals die Chance gibt, das auch mal zu zeigen, dass sie unfähig sind, dann bleiben sie Zulauf bekommen.
Das heißt also, es ist nicht gelungen, ihn da jetzt zu entzaubern. Er war ja nicht selbst Regierungschef gewesen in der abgelaufenen Koalition. Ist er denn sozusagen jetzt, oder ist die PVV da als Regierungspartei erstmal gescheitert?
Ja, gescheitert zum zweiten Mal, wie gesagt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Lektion, dass Rechtspopulisten an der Macht meistens scheitern und dass sie damit auch einen Teil ihrer Anzugskraft verlieren.
Herr Altmaier, jetzt ist es ja, das ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei uns, nicht im Bundestag, aber in einigen Landtagen, dass sich alle Parteien in der Mitte sozusagen zusammenschließen müssen. In dem Fall die AfD, gegen die AfD zu sein, dagegen die PVV, das heißt also die Partei von Geert Wilders. Wie gesagt, ich sage es nochmal, es sind Sozialdemokraten, Christdemokraten, die da zur Verfügung stehen, und eine rechts- und eine linksliberale Partei. Ist sowieso erstaunlich, dass ein Drittel der holländischen Parlamentssitze von liberalen Parteien eingenommen werden. Das sucht man im Bundestag ja im Moment vergeblich. Wenn die sich alle zusammenschließen müssen, das sind ja auch lagerübergreifende Koalitionen dann, die Christdemokraten, die Sozialdemokraten sind sich auch nicht so grün. Beinhaltet das wieder die Gefahr, dass mit dieser Art von Bündnissen doch wieder Wilders gestärkt wird?
Also wir wissen nie, was in 4 Jahren sein wird. Aber was wir sagen können, und da bin ich ganz bei Herrn Koopmans, nicht nur, dass Herr Wilders enttäuscht hat. Ich glaube, die Menschen in den Niederlanden sind auch ein bisschen müde geworden mit diesem ganzen Fokussieren immer nur auf das Thema Migration. Und es gibt so viele andere Probleme, die die Menschen auch umtreiben.
Das würde ich bestreiten, weil es war eine der wichtigsten Wahlthemen.
Ja, das stimmt. Aber es haben trotzdem Parteien auch gewonnen, die das nicht so fokussiert haben. Und viel mehr als der Wilders hat viele Mandate verloren. Und ich sehe eine große Chance, nämlich dass wir jetzt auch im Verhältnis zwischen den Niederlanden und Deutschland, zwischen den Regierungen eine viel bessere Zusammenarbeit haben. Ich war ja lange mit in der Regierung und wir haben immer 2 große Partner gehabt in Europa. Das waren unsere französischen Freunde, selbstverständlich. Und dann aber auch ganz besonders unsere niederländischen Freunde. Ob das die Ministerpräsidenten Rutte waren oder Wim Kok oder Lubbers und wie sie alle hießen. Wir haben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit gehabt. Und das war in den letzten Monaten eben viel, viel schwieriger, weil es weder in Deutschland noch in den Niederlanden eine stabile Regierung gegeben hat. Und da glaube ich, dass es große Chancen gibt, dass wir auch Europa so voranbringen, dass die wirklichen Probleme gelöst werden.
Hoffmann, wenn man sich die Niederlande ansieht, fällt die so aus dem Rahmen in Europa oder ist das ein typisch europäisches Land mit all den Problemen, die gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch entstanden sind in den letzten Jahren und auch mit einem Parteiensystem, das nicht so ganz stabil ist? Oder gibt es da eine Besonderheit?
Naja, die Niederlande sind insofern ein typisch europäisches Land, als dass sie eine ganz eigene Kultur haben und eine ganz eigene Geschichte. Und wir trotzdem von ihnen viel lernen können, weil es natürlich Parallelen gibt. Wenn man jetzt sich die Populisten anschaut in Europa, viele von denen haben einiges gemeinsam, aber es gibt auch Sachen, die sie trennen, Themen, die sie trennen, weshalb sie nie wirklich dazu gefunden haben, effektiv zusammenzuarbeiten. Aber sie lernen voneinander und schauen sich das voneinander ab. Ich würde noch mal ganz gerne auf die Frage der Macht zurückkommen und wie man eigentlich Macht generiert. Weil wir im Augenblick davon ausgehen, dass Populisten im Wesentlichen dann Macht entwickeln, wenn sie an der Regierung sind. Aber ich glaube, Herr Wilders ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass er besonders viel Macht entwickelt, wenn er nicht an der Regierung ist. Das ist zum Beispiel das Thema Migration. Herr Altmaier sagt, das ist gar nicht das allerwichtigste Thema der Niederländer.
Nicht das Einzige, habe ich gesagt. Nicht das Einzige.
Wenn man das Land anschaut, nicht das Wichtigste. Und trotzdem hat er es geschafft, das so ins Zentrum zu rücken. Und ich glaube, das ist die Macht vieler Populisten, lange bevor sie an Regierungen kommen oder in die Nähe von Regierungsmacht kommen, dass sie es schaffen, die politische Stimmung sehr, sehr weit in Themen zu dominieren und Themen nach vorne zu schwemmen, bei denen man sagen kann, sie mögen nicht unwichtig sein, aber ob es zentrale Zukunftsthemen sind des Landes, das mag man bezweifeln. Und da sind die Niederlande ganz ähnlich anderen europäischen Ländern.
Jetzt sollen wir mal die Parteien und ihre Protagonisten vorknöpfen. Herr Savelberg, es kommt gerade eine Eilmeldung, dass Frans Timmermans zurücktritt als Vorsitzender der Partie von der Arbeit, also der Sozialdemokratischen Partei. Er hat ja auch viel schlechter abgeschnitten, als er gehofft hat. Das ist ja ein relativ auch im Ausland bekannter niederländischer Politiker. Er war ja Stellvertreter von Ursula von der Leyen in der Europäischen Kommission gewesen. Warum hat die Sozialdemokratische Partei, die ja auf dem Weg ist zu einer Fusion mit den Grünen, heißt dann Grün-Links, warum hat die bei dieser Wahl so schlecht abgeschnitten? Man hat ja dann vermutet, dass Frans Timmermans vielleicht sogar der neue niederländische Ministerpräsident wird.
Ja, das hat er vor allem selbst hat er das gehofft. Deswegen ist er auch so enttäuscht. Er war heute Abend emotional. Vor wenigen Minuten hat er quasi hingeschmissen. Er meint, die neue Generation soll das eben machen. Also wenn man guckt auf den größten Wahlsieger des Abends, Rob Jetten von diesen liberalen Demokraten, kann man quasi sagen. Das ist ein junger Mann, der strahlt. Er war genau wie Peter Altmaier Wirtschaftsminister, aber eben auch für Klima. Und man kann eben sehen, dass dieser junge Mann erlebt mit einem anderen Mann zusammen das neue, offensive, positive, integrierende Aspekt der Niederlande repräsentiert. Also Timmermans ist für viele Leute, glaube ich, ein Repräsentant der Europäischen Union. Und wenn Sie in den Niederlanden herumreisen, bemerken Sie, es ist alles ziemlich teuer. Es ist teurer, die Lebensmittel sind teurer als in Deutschland. Es geht den Niederländern wirtschaftlich etwas besser. Sie gehören zu den glücklichsten Völkern Europas. Aber es herrscht ziemlich viel Pessimismus in der Politik. Das wurde auch von Geert Wilders wurde das stark angefeuert in den letzten Jahren über Twitter und über viele Medien natürlich. Und Rob Jetten als Wahlsieger hat quasi gezeigt, man bräuchte eine positive, nach vorne gerichtete Message. Das hat er mit seiner Partei, mit seiner Wahlkampagne sehr stark gemacht. Ich möchte kurz den Satz zu Ende bringen, weil es ist auch ein Generationsunterschied. Und die Partei von Frans Timmermans, das sind nicht mehr nur die Sozialdemokraten, es sind eher die Grünen, die viel stärker sind in seiner Partei. Und die Grünen wollen jüngere, mehr integrative Persönlichkeiten, die es auch mit Klima sehr ernst meinen. Und Frans Timmermans hat zwar den Green Deal gemacht mit Ursula von der Leyen, aber die Leute haben eine starke Antipathie gegen Europa teilweise. Und deswegen möchte man eher so die Leute, die noch nicht in Europa gearbeitet haben, nach vorne sehen.
Können Sie uns kurz vielleicht noch sagen, dass diese wahrscheinlich jetzt führende Partei, die Gewinnerpartei D66, also Demokraten 66, das ist eine progressiv linksliberale Partei, also progressiv haben Sie ja gerade schon an der Biografie von Rob Jetten geschildert. So linksliberal wie die FDP in Deutschland nie war. Was ist das? Spielt die da eine besondere Rolle? Woher kommt diese Partei? Was repräsentiert die in den Niederlanden?
Also, wenn der Name alleine Demokraten 66, also damals wollte man den gewählten Bürgermeister haben, aber Holland gilt als eine ältere Demokratie, allerdings natürlich der Staatsoberhaupt ist der König. Diese Demokraten 66, aus 1966, als Holland eine Hippie-Revolution erlebte und die Studentenrevolte natürlich, wie auch woanders in Westeuropa, damals wollte sie einen gewählten Bürgermeister haben. Dieses Ideal hat man nie durchsetzen können. Deswegen ist die Partei eigentlich auch etwas gescheitert, finde ich. Also ihre Idealen können sie nicht umsetzen. Sie sind dazu nicht in der Lage. Aber heute Abend bei der Wahlfeier hat man gesehen, es ist eine junge Bewegung von jungen Menschen mit vielen Studenten, die an der Universität in Leiden, das ist die älteste Universität der Niederlande, gefeiert haben. Nicht nur mit vielen nationalen Symbolen wie die niederländische Fahne, sondern eben auch mit der europäischen Fahne. Also es ist eine pro-europäische Partei von jungen Leuten, denen es einigermaßen gut geht, die aber auch das Geld haben, um sich für Klima einzusetzen. Und damit sind sie nicht so ganz links wie die Partei von Frans Timmermans.
Gut. Jetzt hat der Rob Zabelberg noch etwas gesagt, was die Stimmung in den Niederlanden angeht. Man halte sich für ein glückliches Volk. Es gibt ja sehr mehr Umfragen gemacht zu allen EU-Mitgliedsländern. Da kommt so durch, auch bei Deutschland. Also man ist eigentlich mit der Demokratie ganz zufrieden. Man hat aber große Bedenken und Bauchschmerzen, wie das sich in Zukunft weiterentwickelt. Welche Richtung die Regierungen und auch die Parlamente einschlagen und wie das mit den Parteien weitergeht. Ist das so ein gesamteuropäisches Phänomen? Das ist, eigentlich geht es mir im Moment ganz gut, aber wer weiß, wie es in 5 oder 10 Jahren aussieht.
Sicherlich. Überall, wo wir hinschauen und wo wir es messen können, sehen wir, dass die augenblickliche Situation, ich sag's mal kurz, Stress auslöst bei den Leuten. Und es gibt ja auch genügend Gründe. Man muss ja nur jeden Abend die Nachrichten anschauen, um sich um zu verstehen, warum Unruhe herrscht. Und wir sehen ja auch wichtige systemische Umbrüche. Ja? Unser Verhältnis zu den USA, das jahrelang als stabil gab, stand, steht in Frage. Die Frage ist, können wir uns selbst verteidigen? Wie gehen wir selbst in die Zukunft? Und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es eine Art die Leute haben das Gefühl, im Augenblick, uns geht es eigentlich gerade ganz gut. Sie sehen die Richtung, die Ihre Länder einschlagen, machen Ihnen Sorge. Da sehen Sie eigentlich nicht hier wirklich, wohin die Zukunft gehen soll. Aber es gibt noch grundsätzlich eher das Gefühl, dass die Demokratie ganz gut funktionieren. Das ist schon runtergegangen. Also man sollte das auch nicht...
Also man kann sagen, dass es schon durchaus eine gewisse Ähnlichkeit gibt, auch mit den deutschen Verhältnissen. Wenn man sich jetzt mal ansieht, Kopfrechnen heißt ja, wenn man die Partei in der Mitte nimmt...
ich wollte vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Ich finde, was jetzt, weil Sie mich eben auch nach Ähnlichkeiten gefragt haben, was man schon auch sieht, dass jetzt eine Partei nach vorne kommt, die einen jungen, neuen, frischen Kandidaten hat, dass sie ältere, etabliertere Kandidaten es eher schwer haben und dass diese Suche nach was Neuem natürlich was Erfrischendes hat. Jeder Anfang ist was Interessantes. Und dann gibt es aber das Risiko, dass sozusagen als nächstes die Enttäuschung gleich mit dazukommt. In Frankreich sieht man das andere Szenario, aber auch ganz drastisch in vielerlei Hinsicht. Von daher, und die Niederlande ist ja auch sehr, sehr divers im Parteiensystem.
Wenn wir jetzt nochmal, wir sehen es gerade jetzt hier bei der Prognose der Sitze, hat sich, das sind, wie gesagt, ist diese Prognose nochmal, Koppmanns, wenn man jetzt Kopf rechnet, dann käme man ja auf 89 Sitze für die Parteien der Mitte, die Rechts-, die Linksliberalen, die Sozialdemokraten, die Christdemokraten. Aber glaube ich, so einfach ist in den Niederlanden dieses Koalitionsbilden nicht.
Ja, vielleicht eine Vorbemerkung, doch ein bisschen Korrektur auf die Diskussion bis jetzt, weil da kommt ein bisschen den Eindruck auf, als ob hier jetzt eine progressive Bewegung sozusagen stattgefunden hat in der Wählerschaft. Die rechten Parteien zusammen, also die Moderaten plus die rechtsradikale Parteien zusammen, haben 96 von 150 Sitze bekommen. Die linken Parteien nur 54. Die Hälfte davon für D66. Also das ist
D66.
Also es ist ganz klar, das Schwergewicht der Wählermeinung liegt auf rechts.
Herr Koopmans, also, wenn ich teile mal nicht mehr die
Aids. Ja, aber das sind die Zahlen.
Nein, die rechnen eben damit, die VVD und die Wilders-Partei rechnen sie zusammen.
Ja,
und das geht nicht. Und das geht aber nicht. Es wäre so ähnlich, als wenn sie in Deutschland die AfD und die CDU zusammenrechnen. Das geht
auch nicht. Ja, das ist wegen der ganz speziellen Bedeutung, die das Wort rechts in Deutschland bekommen hat. Also in allen anderen europäischen Ländern gehört die CDU auf der rechten Seite.
Auch Frau Le Pen gehört nicht automatisch zu den Zentristen in Frankreich. Wir haben überall die Situation, dass rechtspopulistische, rechtsextreme zum Teil Parteien in Europa in den letzten Jahren große Wahlerfolge errungen haben. Und die Menschen sind enttäuscht, weil viel versprochen wurde und wenig geliefert wurde. Und jetzt sind die Niederlande ein Volk auch von Menschen, die sagen, na, wir probieren das aus. Wir haben das letzte Mal für diese Partei gestimmt, jetzt stimmen wir für eine andere.
Ja, Herr
und mir Altmaier, fällt schon
ich
auf,
bin mit Ihnen mir fällt ein, schon eine auf, Meinung, dass die Rechtspopulisten verloren haben.
Ja, und wenn Sie mal schauen, welche Parteien die größten Zuwächse gewonnen haben, dann war das die von Rob Jetten, das sind die Linksliberalen, ja, das stimmt. Und es war die Partei von Henry Bontenbal, dem Christdemokraten, und das sind keine Linksliberalen, sondern das ist eine Partei wie die CDU in Deutschland.
Das ist Mitte rechts.
Eine bürgerliche Partei der Mitte. Und das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Und ich glaube, dass das auch vielen Menschen Mut macht, dass jetzt auch wieder mal einfach ganz langweilig, vernünftig, sachlich, nachvollziehbar regiert wird.
Aber ich habe eine Frage bekommen und Sie haben die Antwort gegeben. Das stört mich ein bisschen.
Ich entschuldige mich.
Ich würde gerne, weil das war eine Vorbemerkung, weil es geht darum, zu zeigen, dass der Schwerpunkt sozusagen der Wählermeinung in den Niederlanden rechts von der Mitte liegt, sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist auch, was jetzt in der Verhandlung, wenn das so bleibt, mit den Vorhersagen passieren wird. Es wird nicht zuerst eine Verhandlung stattfinden über diese Mitte, diese große Mitte-Koalition, weil die VVD, die Rechtsliberalen, auch gesagt haben, dass sie mit der Partei von Timmermans nicht wollen, dass das zumindest nicht deren erste Wahl ist. Und es gibt eine alternative Koalition Mitte-Rechts, das wären natürlich auch mit Rob Jetten und seiner Linksliberalen als Führungspartei, als Premier. ein Land zusammen mit den Christdemokraten, den Rechtsliberalen von der FDP und die meist gemäßigte der vier rechtspopulistischen Parteien. Wir haben ja vier, nicht nur Wilders. Es gibt noch drei, die deutlich, eine, die radikaler ist und zwei, die deutlich gemäßigter sind. Das heißt die H21, die haben auch sehr stark gewonnen. Die haben sind von 1 auf 9 Sitze gewachsen, haben wir gar noch nicht genannt, aber ist auch eine der großen Wahlsieger. Also es gibt eigentlich drei große Wahlsieger und eine davon ist auch eine populistische Partei, eine gemäßigt populistische.
Herr Koopmans, damit ich das richtig verstehe, also durch das sehr zersplitterte Parteiensystem in den Niederlanden, glaube ich, bis zu 27 Parteien.
Ja, wir haben keine Sperrklausel.
Also, keine Sperrklausel. Ja. Wird das jetzt ähnlich sein wie bisher, dass wir jetzt Monate möglicherweise auf eine neue Regierung, die aus diesen Wahlen hervorgegangen ist, warten müssen?
Es dauert in den Niederlanden immer Monate, sogar bei ganz einfachen Wahlergebnissen. Also da wird's, also Regierprogramme in den Niederlanden werden auch bis ins Detail verhandelt und es dauert immer ganz lange und das wird auch in diesem Fall so sein. Es wird auch nicht einfach sein, weil im Prinzip diese Koalition Mitte rechts, das ist nicht die favorite Koalition von den Linksliberalen, die würden lieber natürlich über links gehen. Aber die Rechtsliberalen wollen das nicht. Die wollen das.
Die werden natürlich versuchen. Aber die Sozialdemokraten jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass es eben nicht sehr für eine linke Koalition.
Ich glaube, einer der Gründe, warum Frans Timmermans ist natürlich heute zurückgetreten aus persönlicher Enttäuschung. Mhm. Aber ich glaube, er ist auch zurückgetreten, weil er persönlich auch ein Obstakel wäre für so eine große Mitte-Koalition. Weil er ist nicht sehr populär, nicht mal in seiner eigenen Partei. Ich habe heute eine Umfrage unter Wähler der Sozialdemokraten gesehen, wo nur 32% angegeben hat, dass sie auf die Nummer 1 der Liste, nämlich Timmermans, ihr Kreuz machen würden. Andere haben andere in der Partei gewählt. Das ist natürlich unerhört für einen Leistrecker, also ein Anführer einer Liste normalerweise wählt fast jeden, der die Nummer 1, aber da nur 32%. Also er macht jetzt den Weg frei sozusagen, damit seine Partei vielleicht ohne ihn doch in die Regierung kommt.
Sabelberg, wenn man noch mal schaut auf die Niederlande und welches Image dieses Land über lange Zeit hatte, das galt als sehr tolerant, sehr weltoffen, eine alte Seefahrernation, die auf der ganzen Welt unterwegs war, und wundert sich jetzt, dass doch das Land gespalten ist, vor allen Dingen eben durch die Rolle auch Geert Wilders. Und da gibt es ja sehr viel unschöne Sachen, vor allen Dingen was das Wohnen angeht, Migration hatten wir schon angesprochen, die Bauern sind unzufrieden. Warum ist das Land so gespalten? Hatten wir da immer einen falschen Eindruck von den Niederlanden oder ist das eine Entwicklung, die relativ neu ist?
Das ist ganz einfach. Sie können herumreisen und dann sehen Sie, dass die Niederlande einfach sehr viel voller sind als Deutschland. Also das Land ist vollgebaut mit Logistikzentren, natürlich die Gärtnereien, aber auch sehr viele Geschäfte überall, Fabriken, Landwirtschaft auch. Und man sieht, also ich weiß zum Beispiel sehr gut, als ich etwas jünger war, 14 Millionen Einwohner, 15 Millionen und jetzt inzwischen fast 18 Millionen Menschen, die da leben. Also es ist eine sehr große Zahl für ein relativ kleines Land. Wohnen ist fast unbezahlbar. In den letzten Wochen habe ich herumgereist in den Niederlanden, habe erlebt, dass die Leute auf die Straße gehen, überall sagen, ich kann keine Wohnung finden, ich kann keine Wohnung mieten, ich kann sie nicht kaufen, ich lebe noch bei den Eltern, ich bin 30 Jahre alt, ich kann nicht 2000 Euro Miete bezahlen alleine für einige Zimmer. Und für eine mittelmäßige Wohnung muss ich 500.000 Euro bezahlen. Also das geht einfach nicht. Und Geert Wilders hat dann meist gezeigt auf die Position der Migranten. Und mit den Migranten meint er eigentlich immer die Asylsuchende. Die hat es natürlich viel gegeben seit 2015, auch in den Niederlanden. Ich habe erlebt, dass sie auf Schiffe in Amsterdam leben, dass sie in kleineren Dörfern leben, aber es gibt auch viele Gemeinden, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, wo sie die Gemeindehäuser gestürmt haben. Die haben neulich versucht, in Den Haag den Regierungssitz, das Parlament zu stürmen. Dabei sind Polizeiwagen haben gebrannt. Bei Wahlsieger heute D66 hat man die Fenster eingeschlagen. Das waren sehr unschöne Sachen. Und man hat gesehen, es gibt einfach eine Verkupplung der Ereignisse, nämlich Umweltgesetze, die problematisch sind für die Bauern, dass man auch nicht bauen darf. Wohnungen zum Beispiel, Stickstoff heißt das Ganze, die Regeln kommen da von der Europäischen Union. Ja, und eben viele Menschen auf nur einem kleinen Fleck. Und die Lösung ist, so hat man gezeigt, nicht sehr radikal diesmal, sondern man versucht zusammen diese Probleme zu lösen. Also Rob Jetter hat diese Wahl wahrscheinlich gewonnen, weil er sagte, es soll aufhören mit dem Geschimpfe, wir sollen nach vorne gucken, wir sollen positiv bleiben, uns auf unsere Chancen und Entwicklung besinnen und eben nicht nur schreien, kein Populismus. Und ich möchte noch eine Bemerkung machen. Mein Landsmann Ruud Koopmans hatte gesagt, ja, es ist eigentlich ein großer Sieg von rechts gewesen, aber die Parteien von Rob Jette und auch die Christdemokraten, also Liberaldemokraten und eben die Christdemokraten, die sind stark nach links und nach links gerückt in der Klimapolitik zum Beispiel. Rob Jette hat sehr häufig betont, wie wichtig Klima ist. Und deswegen hat er auch gegen Timmermans mit seinen Grün-Links-Bewegungen hat er gewonnen. Und das Gleiche gilt für Henry Bontebal, der nicht ein Autokanzler ist wie Friedrich Merz, sondern Henry Bontebal von den Christdemokraten hat Bücher geschrieben und er ist eher ein sozialer Politiker. Er ist eben auch ein Mensch, der gar nicht fliegen mag, zum Beispiel für den eine biologische Ernährung ganz wichtig ist. Und ich glaube, diese zwei Parteien haben von den Sozialdemokraten viel weggenommen, haben aber auch ein pro-europäisches Profil und diese Chance werden die Niederlande benutzen. Die Rechtsliberalen von der VVD, von Frau Jesselgus, die selber als Flüchtlingskind nach Holland gekommen ist, jetzt gegen Asyl ist. Sie wird die Grenzen nicht schließen, das wird auch nicht passieren. Sie werden nicht so stark kontrolliert, wie Deutschland das jetzt macht. Und ich glaube, wenn man sich einig wird über das Geld, weil das ist eben, was den Holländern verbindet, ja, dass sie gerne genug Geld in der Tasche haben, um schön zu leben. Wenn die Liberalen, Konservativen akzeptieren, dass man die Absetzbarkeit der Zinsen, die es steuerlich gibt in den Niederlanden, wenn das langsam abgebaut wird, wie die anderen Parteien wollen, dann hat man eine Koalition in der Nacht.
Gut, jetzt haben wir gelernt, dass die Christdemokraten in den Niederlanden möglicherweise auch eine Partei der Klimaschützer sind, mehr als die CDU. Aber ich wollte Sie noch was anderes fragen, Herr Altmaier. Sie haben ja die Erfahrung mit einer Unzahl von EU-Ministerratstreffen in Ihren verschiedenen Ministerfunktionen der Bundesregierung. Wenn Sie jetzt sehen, was da in den Niederlanden passiert ist, glauben Sie, dass das die Europäische Union in den verschiedenen Feldern, Rob Savelberg hat es ja gerade angesprochen, stabilisieren wird in der nächsten Zeit? Also dass die Niederlande mehr zu einer Stabilisierung der Europäischen Union beitragen kann?
Die Niederlande waren ja lange ein sehr stabilisierender Faktor in der Europäischen Union. Und dann gab es die Probleme mit dem Populismus und sie haben sich dann ein bisschen zurückgezogen, weil sie intern wenig Bewegungsspielraum hatten. Ich glaube, das wird sich ändern. Und zweitens, ich bin ganz auf der Seite von Rob Savelberg. Auch in Deutschland ist die Wohnungsnot ein riesiges Problem. Wir waren 80 Millionen Menschen bei der Wiedervereinigung und wir sind heute in Deutschland fast 85 Millionen Deutsche. Und Menschen leben länger in ihren Wohnungen, wenn sie älter werden. Und es wird schwieriger für junge Leute, Wohnungen zu finden. Es wäre ja zum Beispiel eine gute Idee, wenn wir uns Gedanken machen, wie können die Niederlande und Deutschland gemeinsam dazu beitragen, das Wohnungsproblem zu lösen. Indem wir so die Wohnungen bauen, dass wir nicht die ganze Landschaft versiegeln und nicht dem Klima schaden, aber dafür sorgen, dass die Menschen vernünftige, anständige Wohnungen haben. Wenn wir uns mal anschauen in der Geschichte, die Niederlande hatten drei Ministerpräsidenten mit sehr langer Amtszeit. Das war Ruud Lubbers, das war der Sozialdemokrat Wim Kok und das war Mark Rutte von drei verschiedenen Parteien. Die waren beide über 10 Jahre im Amt, alle drei. Und wir hatten in dieser Zeit in Deutschland mit Adenauer, mit Helmut Kohl und Angela Merkel ebenfalls drei Regierungschefs, drei Bundeskanzler, die allesamt Parteien und Regierungen der Mitte waren und die versucht haben, Kompromisse zu machen, die für die Mehrheit der Menschen in dem Land erträglich und akzeptabel waren. Und darüber müssen wir uns, glaube ich, Gedanken machen. Ich glaube, dass die Polarisierung nicht zum Erfolg führt, sondern ich glaube, dass es zum Erfolg führt, Brücken zu bauen und Gegensätze zu überwinden.
Herr Koopmans, jetzt war es ja so gewesen, dass ähnlich wie in Deutschland seit ungefähr einem Jahr ja die Zahl der Asylsuchenden oder einreisenden Migranten zurückgegangen ist, um die Hälfte etwa, verglichen mit dem Vorjahr. Trotzdem, wie gesagt, spielt das Thema Migration immer noch eine große Rolle. Ist das auch etwas, was einfach trotz der zurückgehenden Zahlen von den etablierten Parteien nicht gut genug gemanagt wird, um auch Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen?
Ja, das Migrationsthema hat in dem niederländischen Wahlkampf eine ziemlich große Rolle gespielt. Und zwar direkt. Das ist schon seit langem der Fall, aber jetzt auch indirekt über das Wohnungsthema. Weil die zwei Sachen sind natürlich miteinander verbunden. In den letzten 10 Jahren ist die niederländische Bevölkerung, es wurde gerade schon erwähnt, wieder gewachsen um 1 Million, von 17 auf 18 Millionen. Und diese 1 Million extra Menschen in nur 10 Jahren, das ist seit der Wiedervereinigung 5 Millionen Leute dazu in Deutschland, aber auf eine viel größere Bevölkerung über einen viel längeren Zeitraum. In 10 Jahren 1 Million Menschen dazu, nur durch Zuwanderung. Es gibt keinen natürlichen Zuwachs. Wie in Deutschland geht sogar die natürliche Bevölkerung zurück. In Deutschland, in den Niederlanden ist es stabil. Also diese 1 Million sind nur durch Zuwanderung dazugekommen. Das heißt, diese Wohnungsnot, das ist teilweise Asyl, das ist teilweise Arbeitsmigration, das sind teilweise auch Expats mit viel Geld, die auch die Preise auftreiben. Aber das Wohnungsproblem und das Migrationsproblem sind auch miteinander verbunden. Und das hat das in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Und eine der Visionen, die Rob Jette erfolgreich über die Bühne gebracht hat, war die Idee, um 10 neue Städte zu bauen. Also um so dieses Problem zu lösen. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt, aber so eine zukunftsgerichtete Vision, das hat die Wähler deutlich angesprochen. Wir haben gelernt,
dass in den Niederlanden kaum noch Platz ist.
Ja, das ist auch so. Wir sind eine der am dichtesten bevölkerten Länder der Welt. Also das heißt natürlich, das macht natürlich das Migrationsthema noch mal dringlicher als in Deutschland. Also in Deutschland haben wir die gleiche Diskussion über Asylmigration, irreguläre Migration, aber wir haben keine große Diskussion in Deutschland über Arbeitsmigration. Die einzige Diskussion, die wir haben, ist vielleicht, wie schaffen wir es, um mehr Menschen nach Deutschland als Arbeitsmigranten hierher zu bringen. Das ist in den Niederlanden nicht der Fall. Da gibt es auch eine kontroverse Diskussion über Arbeitsmigration wegen diesem Druck auf dem Wohnungsmarkt, wegen dem Druck auch auf die Infrastruktur und so weiter.
Und das, weil auch die Niederlande für Arbeitsmigranten aus Asien zum Beispiel viel attraktiver waren. In Rotterdam, da wird Englisch gesprochen, ja, genau. In den Büros und in den Fabriken. Und das war in Deutschland anders. Wir mussten diese Menschen suchen, die Spezialisten, die wir gebraucht haben. Deshalb ist es kein Thema. Aber ich glaube, das Wohnungsthema ist in beiden Ländern ein riesiges Thema. Ich war in Singapur als junger Politiker eingeladen. Das ist ein Land, das ist viel kleiner als die Niederlande und Deutschland im Vergleich zu den Menschen, die dort wohnen. Und die haben es trotzdem geschafft, das Wohnungsproblem zu lösen. Wir müssen einfach einmal, wie das Rob Jetten vorgemacht hat, unkonventionell denken und überlegen, wie kann man denn in den nächsten 4 oder 5 Jahren dafür sorgen, dass mehr Menschen an bezahlbaren Wohnraum kommen.
Das ist ja auch, können wir noch mal auf diese Umfrage zu sprechen, wie ist die Richtung richtig, die die Regierungen einschlagen? Da gibt es ja sehr starke Übereinstimmungen. Frankreich, glaube ich, sind die meisten Leute sehr skeptisch, über 80%, dass das noch gut ausgeht. In Niederlanden auch nur ein Drittel der Meinung, zwei Drittel besser gesagt, der Meinung, dass das auch schief laufen könnte. Deutschland ähnlich. Das heißt also, wenn diese Probleme nicht angepackt werden, ist das auch die Erfahrung mit Ihren Umfragen, dann ist Europa weiterhin auf einem abschüssigen Weg.
Naja, insgesamt ist das ja nicht nur ein europäisches Thema, muss man ja auch nochmal darauf hinweisen. Also auch das Wohnungsthema ist in den USA extrem relevant. Es ist in vielen europäischen Ländern extrem relevant. Es ist in UK extrem relevant. Also da gibt es das Thema Wohnraum und warum das sozusagen so weltweit so ein riesiges Thema geworden ist, das ist wirklich ein spannendes Feld. Aber es ist natürlich, das Regieren ist auch nicht einfacher geworden. Also das ist nicht einfacher geworden, weil die Umstände und die großen Veränderungsthemen, die auf die Politik zukommen, nicht einfacher geworden sind. Aber es ist auch nicht einfacher geworden, weil das Wahlverhalten sich geändert hat. Und das Wahlverhalten hat sich natürlich auch dadurch geändert, dass wir uns andere Gesellschaften haben. Dass wir diversere Gesellschaften haben. Dass diese großen Interessensgemeinschaften, von denen Herr Altmaier gerade gesprochen hat, dass die so nicht mehr existieren. Und dass sie deshalb, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das politische Feld, weil das politische Feld, wenn man das als Markt sehen möchte, der Ideen und der der Lösungsangebote sich auch in dieser Hinsicht diversifiziert. Und das haben wir in Deutschland auch gesehen. Und es gibt natürlich politische Systeme passen sich unterschiedlich an. In den Niederlanden, ich finde das immer wahnsinnig beeindruckend, wenn man mal so einen Wahlzettel sieht. Wir fragen alle 3 Monate die Niederländer auch nach ihrer parteipolitischen Präferenz. Sie glauben nicht, was das für uns eine Arbeit ist, diese ganzen Parteien nachzuhalten. Das ist ein richtiger Stressfaktor, also weil sich da ständig was verändert. Im Fernsehen,
dass Kurt Wilders braucht ja seine Sicherheitsbeamten, um den Wahlzettel zu falten.
Also, ja, genau.
Passte kaum Rahmen rein in die Wahlurne.
Von daher hätte ich jetzt gedacht, dass sozusagen als kleine Anekdote, dass wenn sich 2 Parteien mal zusammentun, statt zu spalten, dass es quasi allein aus Dankbarkeitseffekten von der niederländischen Wählerschaft vielleicht ein paar Extrapunkte gegeben hätte, aber gab es nicht. Nee. Das deutsche System hat sich aber auch diversifiziert, gar nicht so viel, natürlich nicht so stark. Wir haben da andere Beschränkungen. Ich will nur sagen, wir haben an vielen Stellen ähnliche Probleme, egal in welche Ecken der Welt, wie wir schauen. Ob das gleich heißt, dass Europa auf der abschüssigen Bahn ist, so weit wollte ich zu dem Thema nicht gehen. Ich habe den Eindruck, dass auch viele andere Ecken in der Welt sehr, sehr große Probleme haben. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich darauf konzentrieren, dass wir hier unsere Angelegenheiten in Schuss bekommen. Und ich glaube, das ist was die europäischen Wähler oder vielleicht die Wähler überall irgendwie vereint. Die wollen eigentlich eine wirksame Regierung sehen und sie wollen eine Politik sehen, die tatsächlich auch was umsetzen kann. Und das wird zurzeit immer schwieriger. Das sehen wir in Berlin ja auch. Und das nährt ein gewisses Misstrauen und einen gewissen Frust. Und das ist einfach nicht gut.
Herr Sabelberg, eine Frage noch. Wir haben leider nur noch ein paar Minuten Zeit. Aber wenn die Deutschen auf die Niederlande gucken, dann gucken sie nicht nur auf die Grachten in Amsterdam und nach Keukenhof, sondern dass die Niederlande ja nach wie vor eine Monarchie ist. Welche Rolle spielt denn der König in den Niederlanden im politischen Geschäft? Muss er neutral bleiben? Kann er da ausgleichend wirken? Es gibt ja, haben wir jetzt auch gelernt, viele innenpolitische Probleme im Land. Welche Rolle spielt er?
Na, er ist natürlich das Staatsoberhaupt, aber eben auch verheiratet. Und auch seine Frau spielt eine wichtige Rolle. Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Maxima Sorregeta, die Königin der Niederlande, die ist diese Woche aufgetaucht bei der Armee. Also ihr Ehemann fliegt schon mal auch ein Boeing 747 von Amsterdam nach Berlin. Also der kennt sich auch mit großen Maschinen aus, aber sie war dann eben Teil der Armee für einen Tag, hat sich in Tarnfarbe Uniform gesteckt und mit ganz viel Schminke und Schmutz im Gesicht und hat eben auch das alles mitgemacht. Also die Armee ist ganz wichtig sozusagen für das verbindende Element der Niederlande. Wir haben unsere Militärstreitkräfte unter komplettem Kommando der Bundeswehr gestellt. Also die Brigaden, die kämpfen, die zusammenarbeiten in Litauen. Ganz wichtig natürlich das Thema Ukraine, die Wirtschaft, die Europäische Union, die NATO. Staatsoberhaupt spielt eine sehr wichtige Rolle sozusagen als verbindendes Element unserer Nation. Und sie tun alles, sie sind komplett, die ganze Zeit sind sie in Bewegung, um Schulen, Institutionen, überall im Lande zu besuchen, auch viele Orte, wo ja, Migranten leben, zusammen mit den Niederländern, wo es auch Probleme gibt. Und das wird eigentlich relativ gut angenommen und ja, wir fahren eigentlich seit langem einen guten Kurs mit denen. Das macht ab und zu sogar Spaß. Aber wenn es Probleme gibt, dann kann das Staatsoberhaupt quasi dann auch die Fraktionsvorsitzende, die Parteiführer zu sich holen und war früher dann auch stark an dieser Regierungsbildung beteiligt. Das war in den letzten Jahren ein bisschen weniger. Allerdings glaube ich, dass das Institut Demokratie sozusagen seine ausgleichende Rolle auch ein bisschen braucht. Also wir sind eine konstitutionelle Monarchie, so wie das heißt.
Gut, wir sind kurz vor Ende der Sendung. Kann man denn sagen, das war ein guter Abend für die Niederlande und für Europa, wenn man das schon mal versucht?
Ich unterschreibe das,
ja. Würde ich sagen. Ja.
Das ist also
für uns alle ein guter Abend.
Das heißt, dass es jetzt auch, was man den Niederländern ja wünschen kann, auch zu einer stabilen Regierung kommt. Sie haben ja vorhin Beispiele genannt, dass es ja auch Ministerpräsidenten gab, die ziemlich lange im Land an der Regierung waren. Koopmans, das sehen Sie jetzt auch als einen, ist das vielleicht sogar ein Neuanfang?
Ja, das muss man sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es gelingt, diese Mitte-Rechts-Regierung zu formieren, weil ich fürchte, dass wenn es zu einer tatsächlichen großen Koalition, das wäre wirklich eine extrem große Koalition, ja, das wären dann Sozialdemokraten, Grünen, Linksliberalen und Rechtsliberalen und Christdemokraten, das wären ungefähr alles, was es in der deutschen Politik gibt, zusammen. Und dann nur noch Geert Wilders als große Oppositionspartei. Das wäre, denke ich, keine gute Entwicklung, weil es würde Wilders stärker machen als je zuvor.
Gut, dann werden wir das jetzt genau beobachten, auch wie lange es dauern wird. Ich bedanke mich nach Rotterdam bei Rob Sabelberg, bei Isabel Hoffmann, bei Ruth Koopmans und bei Peter Altmaier hier im Studio. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde zwischen Trump und Xi. Ist Deutschland der große Verlierer? In der Nacht treffen sich ja der amerikanische und der chinesische Präsident und wollen sich sozusagen darüber unterhalten, wie sie sich jetzt vielleicht sogar die Welt aufteilen wollen. Morgen also in der Phoenix-Runde. Aktuell ist jetzt bei Phoenix der Tag bei Hans-Werner Fittkau. Und da geht es natürlich jetzt noch mit zusätzlichen weiteren aktuellen Zahlen von unserem Nachbarn, den Niederlanden, und auch mit möglichen Reaktionen vielleicht auch auf den Rücktritt von Frans Timmermans. Bleiben Sie bei uns.